Ich lese den Predigttext, der steht in 1. Mose 22, 1 bis 13. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes.
Liebe Gemeinde, der einflussreiche Atheist Richard Dawkins schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn: Gott beauftragte Abraham, aus seinem lange ersehnten Sohn ein Brandopfer zu machen. Abraham baute den Altar, legte Feuerholz drauf und bündelte Isaak auf den Altar. Sein mörderisches Messer war bereits in seiner Hand, als der Engel dramatisch intervenierte mit der Nachricht, dass es eine spontane Änderung im Plan gab. Gott hatte nur Spaß gemacht und war dabei, Abraham zu versuchen und seinen Glauben zu testen. Ein moderner Moralist kann nicht anders, als sich zu fragen, wie ein Kind sich jemals von solch einem psychologischen Trauma erholen könnte. Nach den Standards moderner Moralvorstellungen ist diese abscheuliche Geschichte ein Beispiel für Kindesmissbrauch, Schikane in zwei asymmetrisch veranlagten Machtverhältnissen und der erste aufgezeichnete Gebrauch der Nürnberger Ausrede: Ich war nur den Befehlen gehorsam. Und trotzdem ist diese Legende eine der grundlegenden Mythen aller drei monotheistischen Religionen. Oder der berühmte andere Vertreter der neuen Atheisten, Christopher Hitchens. Er sagt in seinem Buch Der Herr ist kein Hirte: Ist es nicht wahr, dass alle Weltreligionen Abraham zum Stammvater haben? Absolut, und wir vergessen nicht, das zu betonen. Und wofür war Abraham am meisten bekannt? Er war dafür bekannt, zu sagen, dass wenn Gott will, dass ich meinen Jungen töte, ich das natürlich in die Hand nehme. Es gibt jährlich religiöse Feste, in denen bekannt wird: Wir wünschen, dass wir ebenfalls zu einem solchen Glauben fähig wären. Und wir schlagen uns auf unsere Brust in Sympathie für diejenigen, bei denen das der Fall ist. Warum blasen die Juden das Widderhorn? Weil die Schofar das Widder symbolisiert, das anstelle des Sohnes geschlachtet wurde. Das Blutopfer ist die Hauptsache und es muss ein Kind involviert sein. Das scheint mir abscheulich zu sein. Liebe Gemeinde, der uns für diesen heutigen Sonntag aufgetragene Text ist kein leicht verdaulicher Text. Und trotzdem ist es ein Text, durch den der Heilige Geist spricht. Es ist ein Text, wie jeder andere Text in der Bibel, der uns aufrichten will, ermahnen will, vielleicht zur Buße anleiten will, auf jeden Fall in die Arme Gottes treiben will, stärken will, uns wachsen lassen will und ja, auch erschüttern will. Er möchte Dinge in uns verrücken. Und ja, dieser Text bietet viel Angriffsfläche, um den Gott, dem wir folgen und lieben, anzuklagen. Mit diesem Text, den wir in der Lesung gehört haben, werden keine Tauffeiern gefeiert und keine Hochzeitspredigten gehalten. Der Text wird schnell entweder als Beweis für einen Gotteswahn hergehalten, wie die neuen Atheisten das tun, oder er wird sehr schnell symbolisch gedeutet und gleichnishaft gedeutet und damit gezähmt. Ich möchte die Kritik von Richard Dawkins und Hitchens sehr ernst nehmen. Ja, bis zu einem gewissen Grad stimme ich mit den Reaktionen von Dawkins und Hitchens überein. Beide haben recht, dass der Text ein schwieriger Text ist. Sie haben recht, dass der Text ein erschütternder Text ist. Es erschüttert im wahrsten Sinne des Wortes das, was wir über Gott denken und glauben. Liebe Gemeinde, um diesem Text näher zu kommen, der im ersten Buch der Bibel geschrieben steht, will ich an die Lebensgeschichte Abrahams erinnern. Lasst uns zuerst gemeinsam in die Geschichte Abrahams eintauchen. Zuerst als so wie Abraham die Geschichte leben und leben gelernt hat und dann fragen, was das für uns heißen kann. Ich erinnere kurz. Abraham hörte den Ruf Gottes. Er hörte den Ruf Gottes, aus seiner Heimat in ein unbekanntes Land zu ziehen. Ein Land, das ihm Gott aber erst zeigen wird. Abraham trennt sich auf den Ruf Gottes hin von seiner Sippe. Und Gott verheißt ihm, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst, so soll dein Same sein. Eine Zukunft kann in der Welt, wie sie damals war, kann er nur dann haben, wenn er ein Kind bekommt. Stirbt er kinderlos, so versinkt sein Leben in das Nichts des Vergessens. Er wäre, als hätte er nie gelebt und die Verheißungen versenken mit ihm ins Nichts. Abraham hört den Ruf Gottes und Sarah, seine Frau, kann kein Kind bekommen. Und trotzdem bestätigt Gott die Verheißung eines Erbens. Wieder und wieder. Auch als Abraham und Sarah zu alt für Kinder sind, viel zu alt, erneuert Gott den Bund mit ihm. Und er gibt ihm sogar einen neuen Namen. Er soll Abraham heißen und sagt, darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen, auch Könige sollen von dir herkommen. Abraham hört den Ruf Gottes und Abraham folgt ihm. Und nun folgt die erste Geschichte über Abraham, nachdem Gott mit ihm einen Bund geschlossen hat. Eine Hungersnot befällt das Land. Abraham weicht ihr aus und zieht mit seiner Frau nach Ägypten. Abraham gibt Sarah, seine Frau, als seine Schwester aus, damit er nicht getötet wird, wenn ein Ägypter Sarah haben will. Er weiß, dass sie in Ägypten rechtlos sind und jeder Willkür ausgesetzt. Er sieht nur zwei Möglichkeiten, entweder den Untergang oder das Preisgeben seiner Frau. Eine dritte Möglichkeit sieht er nicht. Abraham sieht nicht, dass Gott ihm Großes verheißen hat. Und es geschieht, wie Abraham geahnt hatte. Die Schönheit seiner Frau erregt Aufsehen. Man bemerke, seine Frau ist sehr, sehr alt. Die Kunde von der sehr schönen Frau dringt zum Pharao. Und wie leicht hätte der Pharao Abraham beseitigen lassen können, um Sarah zu bekommen. Aber als Bruder der schönen Frau bekommt er sogar noch Geschenke. Dann aber geschieht, womit Abraham nicht gerechnet hätte. Gott, der Mächtige, greift ein. Im Traum seines Feindes. Abraham bekommt seine Frau wieder und kann das Land nun mit Geschenken verlassen. Aber als einer, der in seinem Kleinglauben beschämt wurde. Als einer, der sich von dem mächtigen Herrn Ägyptens daran erinnern lassen musste, dass sein Herr der Mächtigere ist. Das ist die erste Geschichte von Abraham, in der der Vater des Glaubens diesem Namen keine Ehre macht. Die Geschichte sagt zweierlei. Erstens, Abraham wird beschämt. Er hat nicht mit Gottes Möglichkeit gerechnet. Und das ist gerade in unserer Zeit von höchster Bedeutung. Einer Zeit, in der es eine unglaubliche Anhäufung von Macht gibt und möglich geworden ist. Umso mehr Macht einer zu haben scheint, umso mehr scheinen auch wir zu vergessen, dass es eine größere Macht gibt, die eingreifen kann. Liebe Gemeinde, bei Abraham sehen wir, dass es keine Macht gibt auf dieser Welt und es keine Macht auf dieser Welt geben wird, die von Gott nicht gestört werden kann, gehindert, gehemmt oder mitten in ihrem Zuschlagen aufgehalten werden kann. Gegen alle menschliche Vernunft. Es gibt niemals die Alternative, vor der Abraham zu stehen glaubt, in reiner Form. Nämlich die Alternative, dass ein Mensch sagen muss, entweder ich gebe preis, was mir von Gott anvertraut wurde, oder ich muss sterben. Gott hat immer noch eine Möglichkeit, wo wir keine mehr sehen. Zweitens, Abraham wird beschämt. Er hat nicht mit Gottes Möglichkeit gerechnet, ja, aber Gott handelt dennoch weiter an ihm. Die Geschichte sagt stillschweigend, so sind wir Menschen. Es wird in der Geschichte nicht ein einziges urteilendes Wort gefällt. Wir halten nicht immer der Übermacht stand. Wir sind nicht immer stark im Glauben, auch Abraham nicht. Aber der Weg geht weiter. Gott nimmt ihn weiter mit. Es folgt die zweite Geschichte, nachdem Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat. Sarah bekommt keine Kinder. Und hier ist es nun Sarah, die einen Ausweg sucht. Und einen Ausweg, der in der damaligen Welt üblich war. Sie gibt ihre Magd dem Abraham als Nebenfrau. Und auch dieser Weg, auf dem die Menschen meinen, Gottes Verheißungen nachhelfen zu können, wird von Gott abgewiesen. Und auch hier erlebt Abraham, dass es für Gott gegen alle menschliche Vernunft und gegen alle menschliche Voraussicht nichts Unmögliches gibt. Gott handelt dennoch weiter an ihm. Gott nimmt ihn weiter mit. Schließlich wird Abraham und Sarah ein Kind geboren, Isaak. Und die schwerste Probe hat Abraham noch zu bestehen, nachdem das Kind geboren ist. Und erst jetzt kommen wir zum heutigen Predigttext. Wir lesen und wir hören vom Befehl Gottes. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einen Berg, den ich dir nennen werde. Für den Fall, dass ihr es nicht wisst, was ein Brandopfer ist. Es bedeutet, dass Abraham seinen Sohn auf einen Altar legen soll, ihn mit dem Messer schlachten sollte, das Blut seines Sohnes an den Altar sprenkeln sollte und dann alles, was von seinem Sohn noch übrig war, mit Feuer zu verbrennen. Wie kann Gott so etwas Unmenschliches verlangen? Ist das nicht Mord? Ist da ein Aufschrei wie von Dawkins und Hitchens nicht gerechtfertigt? Der Befehl beginnt damit, dass geschrieben steht, da prüfte Gott den Abraham. Da testete Gott den Abraham. Da versuchte Gott den Abraham. Warum? Die Antwort darauf lautet nicht, dass Gott sein Wissen erweitern wollte, sondern er testete, um Abraham etwas zu zeigen. Walter Kaiser sagt Folgendes dazu. Gott kann seine Kreaturen in Umstände besonderer Prüfungen bringen. Nicht mit der Absicht, sich selbst Informationen zu beschaffen, sondern um den Individuen und anderen den Charakter ihres Herzens zu offenbaren. Gottes Attribute bleiben in allen Formen göttlichen Prüfens, zur Probe stellens und dem Versuchen von Personen unangetastet. Liebe Gemeinde, vielleicht werden wir hier von Text und von Gott erschüttert. Gott kann seine Kreaturen in Umstände besonderer Prüfung bringen. Und hier in unserem Text, nicht um etwas über Abraham herauszufinden, wie er denn reagieren würde, sondern um Abraham etwas über sich zu zeigen. Gott kann seine Kreaturen in Umstände besonderer Prüfung bringen, um womöglich uns etwas über uns zu zeigen, über unser Herz und über Gott zu zeigen. Mindestens genauso beunruhigend wie Gottes Befehl ist Abrahams bedingungsloser Gehorsam. Früh am Morgen stand er auf, wahrscheinlich hat er ohnehin nicht geschlafen. Er spaltet das Holz zum Brandopfer. Wie grotesk. Abraham musste ja berechnen, wie viel Holz er mindestens braucht, um seinen Sohn zu verbrennen. Und dann zogen sie los. 3 Tagesreisen weit zu den Bergen von Moria. Dann folgt Abrahams und Isaaks Wanderung. Und an dieser Stelle verlangsamt sich die Geschichte. Abraham baut einen Altar, bindet seinen Sohn, legt ihn auf den Altar und fasst das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Abraham ist zum Letzten bereit. In seinem Herzen hat er bereits Isaak geopfert. Dann wird Abraham in letzter Sekunde gestoppt. Das bereitet vielen Kopfzerbrechen. Man könnte meinen, dass Abraham ein eiskalter Mörder ist, der bereit ist, sein eigenes Fleisch und Blut umzubringen. Es sei denn, Gott drückt auf den Ausknopf. Genau an dieser Stelle, liebe Gemeinde, gibt es 2 Möglichkeiten zu reagieren. Entweder wie Dawkins und Hitchens, sie würden sagen, dass Abraham des versuchten Mordes schuldig ist, ein Krimineller ist und eingesperrt gehört. Nach seiner Freilassung sollte ihm per einstweiliger Verfügung verboten werden, sich seinem Sohn zu nähern. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, dann gibt es die religiösen Moralisten. Sie würden zum Schluss kommen, Abraham ist unser Vorbild. Sein blinder Glaube, sein absoluter Gehorsam, sein radikaler Fundamentalismus verdient unseren größten Respekt. Wir sollten alle seinem Beispiel folgen. Wir sollten so sein wie er. Was ist dein Isaak? Lasst uns alle unseren Isaak opfern. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass beide Möglichkeiten zu reagieren falsch sind. Lasst uns eine Schicht tiefer graben. Um der Geschichte näher zu kommen, müssen wir 3 Dinge verstehen. Erstens, was ist die Bedeutung des Erstgeborenen? Zweitens, was ist dann Abrahams Versuchung so schrecklich? Und drittens, welche Bedeutung hat das stellvertretende Opfer? Erstens, was ist die Bedeutung des Erstgeborenen? Wir haben gelesen, dass Gott Isaak als Abrahams einzigen Sohn bezeichnet. 3-mal nennt ihn Gott in dieser Geschichte den einzigen Sohn. Isaak wird als Erstgeborener angesehen. Der Sohn mit Sarahs Magd hat für Gottes Geschichte mit seinem Volk offenbar nachrangige Bedeutung. Für uns westliche Christen des 21. Jahrhunderts ist das nicht so einfach zu verstehen. In unserer Gesellschaft zählt das Recht des Individuums mehr als das Recht des Kollektivs. Und zu Abrahams Zeiten galt genau das Gegenteil. Als einziger Sohn stand Isaak nicht nur für sich selbst als Individuum. Isaak repräsentiert die ganze Familie, den Clan. Die Hoffnung der Sippe liegt auf Isaak. Der Erstgeborene stand für die ganze Familie, für all ihre Stärken und all ihre Schuld und all ihre Sünde. Im ersten Teil der Bibel spielt die Erstgeburt eine große Rolle. So steht geschrieben, Gottes Befehl an sein Volk, so sollst du alles, was den Mutterschoß als erstes durchbricht, für den Herrn aussondern. auch nach jedem ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst, alles soll dem Herrn gehören. Und das hat Abraham verstanden. Wenn Gott Abraham den Befehl gegeben hätte, Sarah zu opfern, dann hätte Abraham gesagt, das ist verrückt. Sarah zu opfern, das ist Mord. Abraham verstand, dass Gott etwas verlangte, was ihm zustand. Was ist denn Abrahams Versuchung so schrecklich? Worum ging es in Abrahams Test? Wir hören, dass der Engel zu Abraham sagt, nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Die Prüfung ging darum, ob Abraham Gott fürchtete. Es ging darum, ob Abraham den Gott, der segnet, mehr schätzt als den Segen, den er schenkt. Es ging darum, ob Abraham den Gott, der segnet, mehr schätzt als den Segen, den er schenkt. Wer ist der Gott, den Abraham fürchten sollte? Wer ist der Gott, den Abraham lieben sollte? Abraham hat Gott als einen segnenden, liebenden, vor Unheil bewahrenden Gott erfahren. Jetzt hat Abraham die Aufgabe, Gottes Befehl der Opferung Isaaks mit den bisherigen Selbstoffenbarungen Gottes in Einklang zu bringen. Wie kann Gott seine Verheißungen erfüllen, die Menschheit durch Isaak zu segnen, wenn er diesen jetzt umbringen soll? Wie kann Gott gnädig und barmherzig sein und gleichzeitig ein Opfer verlangen? Und ich glaube, dass das der wahre Schrecken von Abrahams Versuchung war. Der christliche Philosoph Kierkegaard hat viel über diesen biblischen Text geschrieben. Und er ist davon fasziniert, wie man auf das mit Liebe und Verlust verbundene Leiden reagieren soll. Er sagt, dass Abraham gerade deswegen inspirierend ist, weil er in der Lage war, einen scheinbar unvereinbaren Widerspruch zusammenzuhalten. Er glaubte daran, dass der Gott, der ihm befahl, das zu tun, was am schrecklichsten und am schmerzhaftesten war, auch der Gott war, der ihn liebte. Was ermöglichte Abraham, den Berg hochzusteigen? Waren es Gedanken wie, ich kann es tun, ich kann Gott gehorchen, ich liebe Gott mehr als Isaak? Ich glaube nicht. Vielleicht eher so. Inmitten meiner allergrößten Not und unter schlimmsten Schmerzen glaube ich trotzdem daran, dass Gott gut ist und dass Gott mich liebt. Er wird sein Versprechen halten, auch wenn das bedeutet, Isaak von den Toten auferwecken zu müssen. Ich glaube, dass Abraham hier in dieser Geschichte dabei war, die dritte Möglichkeit Gottes zu lernen. Die dritte Möglichkeit, die er nicht in Ägypten vor Augen gehabt hat, die dritte Möglichkeit, die er nicht vor Augen hatte, als er die Magd seiner Frau zu sich nahm. Liebe Gemeinde, ich komme zur dritten Frage. Was ist die Bedeutung des stellvertretenden Opfers? Als der Engel Abraham davon abgehalten hatte, Isaak zu schlachten, sah er einen Widder mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen, den er anstelle seines Sohnes opfern sollte. Und dann, das wurde nicht mal vorgelesen in der Lesung, und dann benannte Abraham den Ort. Der Ort bekam den Namen, der Herr wird dafür sorgen. Das überlesen Leute wie Dawkins und Hitchens und auch andere und religiöse Moralisten gerne. Der Berg, auf dem Abraham Isaak fast opferte, heißt nicht, Abraham war absolut gehorsam, sondern der Berg heißt Jahwe Jireh, der Herr wird dafür sorgen. Der Herr sorgte für das Opfer. Die ursprünglichen Hörer dieser Geschichte müssten an dieser Stelle sich vielleicht den Kopf gekratzt haben. Irgendwie fühlt sich diese Geschichte ja nicht vollständig an. Wenn Abraham Isaak hätte opfern sollen, dann ist doch ein Widder plötzlich kein angemessener Ersatz. Der Widder ist doch viel weniger wert als Isaak. Und spätestens hier müsste den Hörern damals und den Hörern heute eine Ahnung beschleichen, dass die Geschichte noch nicht zu Ende war. Als Christen heute blicken wir auf diesen Text und erkennen sonderbare Ähnlichkeiten. Die Geschichte wirft ihre Schatten hinein in das Neue Testament, auf das Leben, den Tod und die Auferstehung Jesu. Die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu finden einen Anker in der Geschichte der Opferung Isaaks. Nichts, was in unserem heutigen Text erzählt wird, ist Zufall. Gott wählt die Berge von Moria, 3 Tagesreisen entfernt. Moria, das sind die Berge in Jerusalem, auf denen der Tempel später gebaut wurde. Nicht weit entfernt vom Tempel, viele hunderte Jahre später, sehen wir einen anderen Vater mit seinem Sohn. Der wahre Vater führt seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, den er lieb hatte, auf einen Hügel. Jesus und sein Vater gingen den Weg der Erlösung, ans Kreuz, miteinander. Jesus hätte weder von Judas noch von Pilatus noch von Herodes gebunden werden können, wenn der Vater ihn nicht gebunden hätte. Wie Isaak trug Jesus das Holz, auf welchem er geschlachtet werden sollte. Wie Isaak ist Jesus freiwillig gebunden. Aber dieses Mal gab es niemanden, der eingriff, um ihn zu retten. Als Jesus am Kreuz starb, gab es niemanden, der eingriff, um ihn zu retten. Jesus, der Sohn Gottes, das stellvertretende Opfer für die Menschheit. Diesem Geheimnis des Kreuzes gehen wir nach. Heute mit einem ersten Ausblick in der Karwoche, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag. Liebe Gemeinde, wenn wir den Text über die Bindung Isaaks ernst nehmen, dann lernen wir Richard Dawkins und Christopher Hitchens Beunruhigung verstehen. Aber wir können diesen Text nicht so einfach abtun. Genauso wenig wollen wir wie religiöse Moralisten den Schrecken dieser Geschichte unterdrücken und das moralisch Gute drin sehen. In der Bindung Isaaks lernen wir von Abraham, der langsam versteht, mit Gottes dritter Möglichkeit zu rechnen. Nachdem er zuvor seine Frau preisgegeben hat, nachdem er zuvor mit der Magd seiner Frau einen Sohn gezeugt hat. Wir lernen von einem Gott in dieser Geschichte, der eine dritte Möglichkeit hat. Ja, immer, immer. Und der nicht loslässt von Abraham und weiter mit ihm geht. Gleichzeitig lernen wir von einem Gott, der das Bild eines lieben Gottes gehörig sprengt. Und das sind Erfahrungen, die in der ganzen Bibel laut werden. Nämlich, dass die Furcht vor dem Herrn Anfang aller Weisheit ist. Und da ist nicht nur die Ehrfurcht und der Respekt gemeint. Wenn wir uns nun über das Wort Gottes beugen und unter das Wort Gottes stellen, müssen wir die Bedeutung des Erstgeborenen verstehen. Nämlich, dass sie nicht als Individuen dastanden, sondern die ganze Familie repräsentierten. Mit dem Ruf an Abraham, an den Einzelnen, geht es doch um die ganze Welt. Wir müssen verstehen, dass es in Abrahams Prüfung nicht nur um die Frage ging, ob er Gott liebte oder fürchtete, sondern welchen Gott er liebte und fürchtete. Wir müssen die Bedeutung des stellvertretenden Opfers verstehen, das schließlich von Gott selbst gebracht wurde. Zuerst mit dem Widder und dann mit Jesus. Wenn wir nun nach Anwendungen fragen, machen viele, die den Text studieren, zur Hauptanwendung, dass wir, wie Abraham, bereit sein müssen, Gott alles zu opfern. Das ist schon okay. Aber hier geht es darum, dass letzten Endes Abraham nicht das erforderliche Opfer gebracht hat. Hier geht es darum, dass Abraham nicht das erforderliche Opfer gebracht hat. Es war Gott. Gott bezahlte den Preis. Es ist Gott, der versorgt. Gott rettet auf wundersame Weise, die nicht vorauszuberechnen ist. Das ist das Evangelium. Es gibt keine Macht auf dieser Welt und wird sie nie geben, die von Gott nicht gestört gehindert, gehemmt oder mitten in ihrem Zuschlagen aufgehalten werden könnte, gegen alle menschliche Vernunft. Liebe Gemeinde, wenn das für Abraham gilt, dann gilt das für alle, die Gott folgen und lieben. Gottes dritte Möglichkeit gilt für uns als Gemeinde, für unser Leitungsteam, für all unsere Arbeitsbereiche, für die Menschen, mit denen wir zu tun haben und auch für all jene, die sich sorgen und nicht sehen, wie sich das vor Augen stehende Problem lösen kann. Dann gilt Gottes dritte Möglichkeit dem Gefühl der völligen Ohnmacht, einem Koloss gegenüberzustehen. Einem Koloss, der uns zermalmen kann, ohne dass ein Hahn danach kräht. Gottes dritte Möglichkeit gilt für uns. Wenn es auch euer Wunsch ist, eure Hoffnung und euer Gebet, dann sprecht mit mir. Amen.